Breitband-Topic.
Migranten und Flüchtlinge sind oft Situationen ausgesetzt, in denen ihr Schicksal auf ganz besondere Art und Weise von anderen Menschen und Umständen abhängt. Diese zwar auf der einen Seite richtige Darstellung von Hilflosigkeit hat auf der anderen Seite dazu geführt, dass in der Vorstellung von Flüchtlingen oft das Bild eines irgendwie unmündigen, von der Welt abgeschnittenen Wesens auftaucht.
Völlig zu Unrecht sagen Migrationsforscher, die Flüchtlinge sogar als Vorreiter digitaler Technologien bezeichnen, extrem kompetent im Umgang mit Smartphones etwa, welche Rolle diese für sie spielen. Anja Nehls hat mit Flüchtlingen vor dem LAGESO, dem Landesamt für Gesundheit und Soziales in Berlin Moabit, gesprochen.
Auf ein paar ausgebreiteten Plastiktüten am Boden hocken zwei syrische Männer und drei Teenager, dicht gedrängt in einer Ecke des weißen Zelts. Zwei stecken die Köpfe über dem kleinen Display ihres Smartphones zusammen und versuchen sich im Gewirr aus bunten Linien und deutschen Wörtern zurechtzufinden.
U-Bahn. Durch U-Bahn.
Wir haben entdeckt, wie man das die Fahrplan durch Internet runterlädt und dadurch können wir das den Weg finden. Und nehmen wir ein paar Begriffe in den Fahrplan und dann übersetzen wir durch den Online-Google-Übersetzer.
Jeden Tag müssen diese Männer mit der U-Bahn von ihrer Unterkunft im knapp einer Stunde entfernten Bezirk Lichtenberg hierher zum Landesamt für Gesundheit und Soziales in Moabit und warten. Zusammen mit hunderten anderer Flüchtlinge. Warten, bis ihre Wartenummer aufgerufen wird und ihr Asylantrag bearbeitet wird. Das Handy hilft, sich in Berlin zurechtzufinden und sich hier die Zeit zu vertreiben. Per WhatsApp halten die Flüchtlinge Kontakt mit der Heimat. Einer der Männer hat das Handy am Ohr und Tränen in den Augen.
Ich vermisse dich, Papa. Osama, der ist 4 Jahre alt und er schickt eine Nachrichten zu Papa. Papa, ich vermisse dich.
Ab und zu kommt per WhatsApp ein Foto von den anderen 4 Kindern und von seiner Frau, die er so schnell wie möglich aus Syrien nachholen will. Über 14 Tage war er auf der Flucht unter Lebensgefahr übers Mittelmeer.
In jeder Stadt gehe ich und kaufe ich eine SIM-Karte und nutze ich diese Internetverbindung. In jedem Land.
Yunnan, Makedonien, Serbien.
Griechenland, Serbien, Makedonien,
Türkei,
Hungarien, Ungarn. Immer wieder eine neue Karte.
Das Handy hat er nie losgelassen. Was er jetzt noch besitzt, passt in einen Jutebeutel. Das Handy ist zurzeit sein wertvollster Besitz. Ein Samsung Galaxy, erworben bereits in Syrien.
Es gibt einige Menschen, deren Gegenstände entwendet wurden. Es gab Diebe, auch die Schlepper, die entwenden diese Gegenstände. Aber Gott sei Dank hat keiner mich angefasst, meine Gegenstände auch nicht.
Auch für den Kontakt zum Schlepper ist das Handy wichtig, aber darüber will niemand reden. Viele nutzen hier das Internet über einen WLAN-Schlüssel von freiwilligen Helfern. An einem Baum lehnt ein junger Mann und tippt Zahlen in sein Handy. Seinen Bruder hat er auf der Flucht aus den Augen verloren, irgendwo in Jordanien, seinen Vater in Ungarn.
I'm talk my father, Budapest. I know everything about my father. I'm from Syria, there is all.
Auf einmal scheint es eine Verbindung zu geben. Der junge Mann wendet sich ab und weint. Im Hintergrund werden neue Wartenummern aufgerufen. Vielleicht ist seine jetzt dabei. Vielleicht kann er in Deutschland bleiben.
Sehr gut vernetzt also, und das wird ja auch deutlich in dem Stück, das ist auch notwendig. Anja Nehls hat mit Flüchtlingen vor dem LAGESO, dem Landesamt für Gesundheit und Soziales in Berlin-Moabit, gesprochen.
Das Thema beschäftigt längst auch die Wissenschaft. Der Soziologe Vassilis Tsianos hat Flüchtlinge auf ihrem Weg begleitet und dabei untersucht, welche Rolle zum Beispiel die Mobiltelefone spielen. Unser Gespräch mit ihm gleich nach dem folgenden Stück von Matesar. Freefall von Mattesa hier bei Breitband im Deutschlandradio Kultur. Wir haben es eben in dem Beitrag gehört, gut vernetzt zu sein und zwar digital, das ist extrem wichtig, wenn man sich auf der Flucht befindet. Das belegen längst auch Studien, die sich mit der Thematik beschäftigen.
Welche Rolle aber Internet und Smartphones aus Sicht der Migrationsforschung spielen, das haben wir mit Vassilis Tsianos von der Universität Hamburg besprochen. Unsere erste Frage an ihn war, welche Rolle denn digitale Technologien für Flüchtlinge aus seiner Perspektive spielen?
Wir leben in einer Vernetzungs- und Kommunikationsgesellschaft. Und das ist nicht ein Privileg sozusagen der ansässigen Bevölkerung, das ist auch ein Bestandteil der Sozialität von Menschen, die im Transit sind. Mobile Kommunikationstechnologien jeder Art gelten auch für sie als ein Stück digitaler Normalität. Auf jeden Fall, es ist ein Überleben, es ist alles andere als ein Statussymbol, was sehr oft in der Diskussion gebracht wird. Es ist ein Überlebensinstrument und es dient der Orientierung in der Transitsituation und es dient vor allem auch der Wiederherstellung von sowas wie einem digitalen Home. Es stellt auf eine sehr merkwürdige Art und Weise wieder eine Art digitale Normalität für die Leute, die diese Normalität auf dem Weg nach Europa verloren haben für eine Weile.
Also es verortet die Menschen sozusagen, diese Menschen, die ihre Heimat verloren haben.
Dies sowieso. Und es ist auch, wie gesagt, überlebenswichtig. Es ist sehr, sehr wichtig, ob du von den Schleppern die falsche Information bekommst, du bist in Italien angekommen und dafür bist, und das ist sehr, sehr berühmt, dieser Fall, dafür kommst du immer wieder an diesem großartig pseudobarock aussehenden Istanbuler Hauptbahnhof an. Das ist ein sehr üblicher Trick, damit die Schlepper den letzten Teil, sozusagen den schwierigen Teil der Migrationsroute, nicht machen müssen. In dem Moment, wo du ein primitives sogar Handy, du brauchst dafür kein Smartphone, in dem Moment, wo du in einem Funknetz der Istanbul, in einem Istanbuler Funknetz bist, hast du sofort die Information Welcome in Turkey. Und in dem Moment hast du die Sicherheit und die Gewissheit, dass du nicht oder noch nicht in Griechenland bist. Das ist, solche kleine Aushandlungsmomente im Transit sind lebenswichtig für die Leute. Weil sie muss sich vorstellen, Migranten, auch wenn sie in Gefahr sind, sie rufen, das Erste, was sie tun, ist nicht die Polizei anzurufen. Das Erste, was sie tun, ist A, ihre Familienangehörigen zu informieren, damit sie nicht schlechtere Nachrichten von anderen Quellen bekommen. Und solche Initiativen wie die, wie Met the Map, die den Ort der Gefährdung lokalisieren und die Information weiter an die lokalen Polizei und Hafenpolizeien weitergeben. Auf diese Weise sind Hunderte und Tausende von Menschen in diesem Jahr gerettet. Dafür ist ein Mobilfunk, ein Smartphone extrem wichtig. Mhm. Es gibt auch Transitfilme, die man sich dabei aufnimmt, um zu dokumentieren, dass man überhaupt auf der Flucht ist.
Das ist natürlich der Idealfall, ne? Gleichzeitig gibt es ja auch die Geschichten, eigentlich dürfen den Flüchtlingen die Handys an den Grenzen nicht abgenommen werden. Und trotzdem tun das immer wieder Polizisten, immer wieder. Grenzschützer,
ich
nehmen denen die Handys.
Ich kenne bulgarische und griechische Grenzpolizisten, die daraus ein Geschäft gemacht haben. Ja klar, das ist die ekelhafte Dimension dieses Geschäfts. Aber man muss noch dazu sagen, die Migranten, sie stellen sich auch darauf ein. Teure Smartphones kriegt man erst, wenn man in Europa angekommen ist.
Sie haben jetzt eben schon ganz, ganz, ganz viele Punkte angesprochen, wo ich nochmal nachhaken wollen würde. Vielleicht der Reihe nach. Also Sie haben eben schon diese Netzwerke angesprochen, die da existieren. Ihr eigenes Buch heißt Mobile Commons. Ja. Bezieht sich das darauf, auf diese Netzwerke? Und können Sie das nochmal konkretisieren?
Das Buch redet eigentlich von unterschiedlichen Stationen von Migranten-Communities, des Transits, die wir begleitet hatten für ungefähr 3 Jahre. Einige Personen sogar habe ich bis nach Berlin begleitet.
Aber was sind das für Stationen? Also einfach die Stationen auf dem Weg? Oder?
Ja, ich habe angefangen in Istanbul, meinen ersten Kontakt mit einer Gruppe von Eritrea und Sudanesen Flüchtlingen. Und wir haben uns immer wieder entlang unterschiedlicher Stationen wieder begegnet. Also einige von denen sind inzwischen in Kanada, einige von denen sind auch in Athen geblieben. Wir haben mit denen nicht nur deren Kommunikationsverhalten, sondern vor allem auch deren Umgang mit der Überschreitung der europäischen Grenze untersucht. Es gibt sehr wenige Transitler, die nicht Gebrauch von digitalen Kommunikationstechnologien machen. Und es hat nicht unbedingt mit der Grenzsituation zu tun. Digitale Kommunikationstechnologien sind ein Bestandteil der Alltagskultur von jungen Menschen im globalen Süden sowieso. Sie müssen sich vorstellen, die meistentwickelsten Apps der Welt werden erst in Afrika und in der arabischen Welt erprobt, konsumtechnisch sozusagen getestet und danach in Europa. Das heißt, die Leute, die zu uns kommen, sind nicht nur imstande, diese Technologien als Unterstützungsinstrumente für die Reise nach Europa zu benutzen, sondern sie sind sogar schockiert, wenn sie plötzlich mit der Nicht-Konnektivität, mit einer Kultur der Nicht-Konnektivität in Europa zu tun haben. Also keine gute WLAN-Infrastruktur, keine Hi-Fi-Möglichkeiten, nicht mal der Zugang zu normalen Steckdosen war es garantiert. Während in Istanbul gibt es extra dafür gemachte Box, als Megabox sozusagen, für die unterschiedlichen Adapter der Handys.
Das hört sich ja so an, als könnte man da fast von einer digitalen Avantgarde sprechen, die da kommt. Aber gleichzeitig ist das nicht auch ein bisschen zynisch? Flüchtlinge, die so auf das Nötigste reduziert sind, ja, also mit diesem Begriff vielleicht zu belegen?
Ich glaube, es ist zynisch, wenn man bedenkt, mit welchen Schwierigkeiten, welchen Banalitäten sie in Europa plötzlich konfrontiert werden. Ich glaube, es ist nicht zynisch, wenn man ein Bild von diesen Personen haben will und auch zeigen will, dass er deren Gewohnheiten und deren Alltagsnormalität entspricht, nämlich die Normalität eines Menschen, der noch nicht gezwungen war, sein Land zu verlassen. Insofern, sozusagen, wenn wir dies bedenken, irgendwo dazwischen können wir sozusagen vielleicht, wenn nicht von Avantgarde, auf jeden Fall von Pionieren der digitalen, einer globalen digitalen Kultur, ja.
Sie haben ja die Flüchtlinge begleitet und immer wieder getroffen an verschiedenen Orten. Wenn man mal das konkret sich anguckt, wie wird denn das Problem gelöst? Unterschiedliche Netze in jedem Land. Wie lädt man sein Handy auf? Wie kommt man an die SIM-Karten? Da gibt es wahrscheinlich auch die unterschiedlichsten Herangehensweisen. Aber konnten Sie da was beobachten, wie die mit diesem Problem umgehen?
Ich muss Ihnen sagen, Athen und Istanbul und Rom ist ein Paradies, ein digitaler Paradies. Kleinere Städte, denn in Mazedonien, in Skopje zum Beispiel, ist das komplizierter. Und das hat auch mit dem Alltagsrassismus zu tun. Sehr oft das Einzige, was diese Leute brauchen, ist einfach eine Steckdose. Und sehr oft wird sogar der Zugang zu einer Steckdose. Das heißt, es hat mit analogen Dimensionen statt mit digitalen zu tun. Es geht um mobile, solidarische Ökonomien. Auf diese Weise wird es auch geklärt.
In Deutschland braucht man, um einen Vertrag zu bekommen, einen festen Wohnsitz. Wie lösen Flüchtlinge das Problem hier?
Paycard.
Aber die sind teurer.
Prepay. Ja, aber das stimmt. Aber selbst da, Sie müssen sich vorstellen, der Blick der Migration ist ein anderer als der Blick der Sesshaftigkeit. Wir überlegen uns selbstverständlich, wir haben die Möglichkeit, aus einer Palette von Möglichkeiten das Beste für uns auszusuchen. Aus der Perspektive der Migration, das Beste ist das Sicherste. Und manchmal das Sicherste ist das Teuerste.
Wie würden Sie denn, wenn man sich das alles anschaut, diesen ganzen Komplex, würden Sie dann sagen oder gehören Sie zu den Befürwortern zu sagen, eigentlich muss der Zugang zum Internet ein Grundrecht sein für alle, dementsprechend auch für Flüchtlinge?
Ja. Also eigentlich ist das Recht auf digitale Konnektivität im europäischen Recht geregelt. Alle Bürger und Bewohner Europas haben ein Recht bzw. einen Anspruch auf digitale Konnektivität. Und es ist ein kulturelles Gut sozusagen unseres Kontinentes. Die Bereitstellung von LANs und Hi-Fi-Installationen für Zentralankunftsstellen und Aufnahmezentren in Europa und in Deutschland muss nicht ein großes Thema sein. Das ist wichtig und eigentlich eine sehr gute Geste des digitalen Willkommens sozusagen. Und vor allem, es kostet nichts. Es ist eine Form von Willkommenskultur, die viel mehr erreicht, ohne irgendetwas dafür ausgeben zu müssen. Und ich glaube, also digitale Konnektivität ist ein Stück Integrationspolitik, wenn man so will.
So das Fazit des Migrationsforschers Vassilis Tsianos. Ein Fazit, das man sich in der aktuellen Flüchtlingsdebatte und bei der Frage, wie man helfen kann, auf jeden Fall zu Herzen nehmen sollte.